Und am Montagmorgen ist es soweit. Jeden Montag sprechen wir mit dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemein, Autor, Publizist und Weltenbürger und einer, der natürlich das Geschehen verfolgt, auch das politische Geschehen. Und nichts war ja spannender als die politische Wirklichkeit, gestern Abend Fernsehen zu schauen, Radio zu hören und vorm Rechner zu sitzen. Manche machen das ja alles gleichzeitig. Ich begrüße Sergei Lochthofen in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Sind Sie auch einer, der alles gleichzeitig macht, also online ist, Fernsehen guckt und noch telefoniert?
Na, an so einem Abend bin ich eigentlich sehr traditionell. Dann zappe ich ein bisschen von einem Sender auf den anderen, weil die Zahlen sich ja oft bei ARD, ZDF oder bei Phoenix unterscheiden oder dann zusammengeführt werden. In der Vergangenheit hatte ich manchmal das Gefühl, dass ZDF besser lag. Gestern Abend war es okay, ne?
War das nicht ein spannender Abend? War das nicht großartig interessant?
Ja, das war in jeder Hinsicht. Das war ein realer Krimi und er ist natürlich auch so überraschend ausgegangen, der Abend, wie man es halt in den letzten paar Tagen vermuten musste. Vor einem Monat war davon noch nicht die Rede.
Mhm. Ich war ja immer noch unsicher. Also ich dachte, es wird Veränderungen geben. Also spätestens nach Stuttgart 21 dachte ich, mal sehen, wie sich das Wahlvolk verhält. Das ist ja auch unberechenbar. Und ja, was da in Baden-Württemberg passiert, war ja schon eine Veränderung zu erwarten. Nun,
Na, so einfach war das nicht. Also ich bin jetzt wiederholt in Stuttgart gewesen, auch im Winter. Da merkte man, dass mit dem Geißler-Spruch da ziemlich Luft raus war. Das heißt, Das hätte es alleine nicht gebracht. Also ich vermute, da hätten wir jetzt keinen Wechsel in Stuttgart.
Das heißt, der eigentliche Ausschlag war natürlich die Explosion in Fukushima, die Reaktorkatastrophe. Das war das eigentliche Wahlentscheidende. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich glaube, viele Menschen haben sehr emotional reagiert. Wir haben ja gestern auch die Zahlen gesehen. Es sind Menschen zu der Wahlurne gegangen, die gar nicht wählen wollten. Das heißt, es hat schon viele bewegt und das zeigt auch, dass man mit Politik etwas machen kann. Nun wird es für die Grünen spannend. Also die werden gestern Abend einen rauschenden Abend gehabt haben, aber heute Morgen werden sie mit schwerem Kopf aufwachen und feststellen, es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf sie.
Mhm. Und die Arbeit ist natürlich auch unangenehm und schmutzig. Also das Land Baden-Württemberg ist ja beteiligt an einem großen Atomkonzern, der auch Kernkraftwerke betreibt. Das ist eigentlich Ironie des Schicksals, dass die Grünen nach Jahrzehnten jetzt an der Regierung sind, das erste Mal einen Ministerpräsidenten stellen und Atomkraftwerke verwalten müssen. Das ist unglaublich, oder?
Vollkommen richtig. Herr Mappus hat ja kurz noch vor Ultimo einige Atomkraftwerke eingekauft von den Franzosen, die in Deutschland ja schon längst verkauft waren. Und für die Grünen wird es natürlich darauf ankommen, es hängen daran sehr viele Arbeitsplätze in Baden-Württemberg und man kann nicht einfach einen Mechaniker aus einem Atomkraftwerk auf ein Windrad setzen und mit einer Ölkanne und er kühlt das Ding.
Das ist nicht so einfach, aber es ist ja auch der Ausstieg ein Riesenproblem. Wenn jetzt immer die Speichermedien angesprochen, das heißt, der Ausstieg wird ja auch zu einer riesen Herausforderung, zu einer logistischen, technologischen und natürlich auch finanziellen Herausforderung. Das heißt, die Windräder, die Sonnenenergie, die geben zu Zeiten, wo Wind und Sonne da ist, Energie ab, aber sie müssen auch gespeichert werden. Und dann ist die große Gefahr, habe ich zumindest gelesen, wenn dann wenig Energie da ist, muss sie eingekauft werden, möglicherweise von Atomkraftwerken. Und wenn zu viel da ist, muss man es preiswert an die Schweiz und an die Österreicher an die, also abgeben
also
in die Bergregionen.
Ich kann Sie beruhigen, natürlich sind das alles Herausforderungen, aber das sind ja zu leisten. Es sind viele technische Dinge erfunden. Denken Sie daran, so um das Jahr 2000 haben uns alle Experten zumindest in einigen Studien, die von wem auch immer bezahlt worden sind, erzählt, dass Deutschland nie mehr als 10% regenerative Energie haben wird im Netz. Jetzt sind wir bei 17%. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch ein großes ideologisches Thema und jeder versucht, seine eigenen Leute ins Position zu bringen. Ich glaube, Deutschland tut gut daran, den Ausstieg schneller zu schaffen. Ich glaube auch, das wird ein großes Geschäft für Deutschland und am Ende werden viele unserer Nachbarn sagen, hätten wir es doch nur ähnlich gemacht.
Sie sehen das also optimistisch und ja
ich bin von der Anlage so.
Das ist schon mal gut. Also sehen Sie es auch optimistisch, dass die Grünen das schaffen und tatsächlich sich als, ich nenne es mal Volkspartei etablieren, als größere Partei. Ist das jetzt sozusagen der Knoten, der geplatzt ist, der Punkt, wo es überschritten ist? Wenn wir hätte das vor 20 Jahren gedacht, dass die Grünen mal mehr einfahren als die SPD?
Ja, da hat sich eigentlich etwas verändert. Das zeigt auch, wie lange so ein Marsch ist. Also das linke Lager, das sicherlich im Augenblick von der Mehrheit der Bevölkerung auch gewählt wird, also in der Summe hat sich in drei Teile geteilt, wobei interessant ist, dass die Linke in so einer Situation, wo es dann wirklich um solche Themen wie Ökologie ging, die sie traditionell nicht in ihrem Portfolio hatten, sondern erst nach der Wende dazu bekommen haben, nicht zu überzeugen konnten. Das ist natürlich auch ein spannender Aspekt, dass man in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg nicht landen konnte. Da hat man es wahrscheinlich auch in den letzten Wochen zu sehr sich mit sich selbst beschäftigt. Gleichzeitig bleibt nur noch eine Volkspartei übrig, habe ich das Gefühl, das ist die Große Koalition. Auch die CDU lässt ja überall federn und in einer Art und Weise, wo man sagt, naja, was soll denn das werden? Die vollzieht nur den Weg der SPD, die ihnen schon seit einigen Jahren geht nach.
Bevor wir zur CDU kommen, nochmal zur FDP. Was wird denn nun mit dieser Partei? Ist sie noch ernst zu nehmen oder muss die sich auch radikal ändern? Was wird aus
der? Ich vermute mal, da werden erstmal jetzt die Federn fliegen, weil es geht hier nicht nur um Westerwelle, auch ihre Frontfrau, Frau Homburger, das war ja auch nicht gerade toll, was die da gemacht hat. Herr Brüderle, diese Finte am Ende noch. Also ich glaube, die brauchen neue Gesichter, die brauchen aber auch eine glaubhafte Abkehr, nicht nur von der Atomkraft, sondern von diesem neoliberalen Kurs des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts. Ich glaube, da liegt man einfach falsch und die Menschen erwarten eine komplexere Antwort auf diese Welt als nur einseitig ganz bestimmte Klientelpolitik.
Was macht das mit der Bundesregierung? Also jetzt ist ja Merkels Koalition bekommt die Rechnung, schreibt Spiegel online und alle anderen Nachrichten sind auch nicht besser. Dass das auch Auswirkungen auf Berlin hat, sehen Sie das ähnlich?
Das hat Auswirkungen auf Berlin, da gibt es ja gar keine Frage. Nur was kommt am Ende raus? Frau Merkel denkt ja ein bisschen anders als die kurzatmigen Politiker um sie herum. Ich glaube, da hat sie auch einiges an Erbschaft noch aus dem Osten in sich. Also jemand, der im Staatsbürgerkundeunterricht jahrelang die Klappe halten musste für eine gute Zensur, damit man später studieren kann. Jemand, der auch einen protestantischen Pfarrerhaushalt im Hintergrund hat, der ist traditionell bei vielen Themen etwas anders aufgestellt, als es im Westen üblich ist. Nur sie ist natürlich immer stark unter Druck dieses konservativen Teils der CDU. Der meldet sich schon wieder, obwohl in Baden-Württemberg es sich gezeigt hat, ihr Exponent war ja Mappus, dass das keine Zukunft hat. Also sie wird die nächsten 2 Jahre versuchen, sich zu konsolidieren und vielleicht kommt dieser Schock auch rechtzeitig, damit in 2 Jahren auch eine Ernüchterung ihr hilft, wiederum an der Macht zu bleiben.
Was wird denn aus dieser Republik? Wir hatten ja immer eine klare, von der Parteiendemokratie eine klare Aufteilung. In manchen Bundesländern hat die SPD regiert, in manchen die CDU. Und ansonsten hat es immer mal schön gewechselt zwischen einer konservativen Regierung und einer eher linken SPD-Regierung. Jetzt ist ja alles aus den Fugen. Wir hatten eine große Koalition, wir hatten Rot-Grün. Wie wird sich diese Republik, was glauben Sie, austarieren in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, es ist nicht alles aus den Fugen. Es ist viel pragmatischer geworden. Die Ideologen, wie wir sie von früher kannten, ob rechts oder links, haben immer größere Schwierigkeiten, hinter sich die Massen zu scharren. Auch in der CDU muss man das erkennen. Das bedingungslose Setzen auf das Atom, dieses Zurückdrehen der Uhr vor wenigen Monaten bei der Entscheidung im Bundestag, all das sind einfach alles Überbleibsel einer Zeit. Da sage ich mal, gab es noch die Konfrontation der Blöcke und eine ganz andere Technikgläubigkeit an dieser Stelle. Das ist vorbei und umso schneller es Merkel und den ihren gelingt, diesen Teil der Partei stillzukriegen, die melden sich ja schon wieder und sagen, wir hätten eigentlich gewonnen, da wart ihr viel zu weich etc., aber es ist offensichtlich, dass dieser Flügel einfach, sage ich mal, nicht mehr in die Zeit passt. Und Frau Merkel ist ein ganz typischer Fall von pragmatischen, moderneren Politiker. Das heißt, das, was zielstrebend und zielführend ist, das wird sie auch in die Hand nehmen.
Jetzt kommen wir mal zu Thüringen. Wir sind ja auch ein Ländle, ein kleineres Ländle mit ein paar Millionen Einwohnern.
Ja, wir haben das ziemlich ähnlich wie in Baden-Württemberg. Der Anteil der Eigenheimbesitzer ist in Thüringen der höchste im ganzen Osten.
Unglaublich. Hat das Auswirkungen auf Thüringen? Juckt uns das oder was glauben Sie, was das mit Thüringen macht?
Ja, selbstverständlich hat das Auswirkungen auf Thüringen. Es kommt eigentlich die regierende Ministerpräsidentin entgegen. Die ist ja auch ein konzilianterer Typ. Die hatte ja auch in den Jahren, wo sie Fraktionschefin war, beispielsweise mit der Linken, die hier eine ganz andere Kraft ist als in Baden-Württemberg, sehr offen Umgang gepflegt, auch einen sehr soliden Umgang. Das heißt, insgesamt wird es ihr entgegenkommen und sie hat ja nach wie vor die größere Auseinandersetzung nicht mit der Opposition, sondern mit dem eigenen rechten konservativen Flügel um den Fraktionsvorsitzenden morgen herum. Also jetzt muss sie eigentlich mit dem Schwung dieser Ereignisse, der Abwahl von Mappus, versuchen, diese Truppe klein zu kriegen, damit sie nicht an 2 Fronten zerrieben wird. Also Opposition, Regierungsarbeit und gleichzeitig in den eigenen Reihen die Hecken schützen.
Das heißt, Sie glauben, Frau Lieberknecht ist dadurch gestärkt, auch sozusagen die eigenen letzten Althausgetreuen noch abzuschütteln?
Ja, ich glaube, da gibt es ein paar Ältere, das hat sie schon ganz gut geschafft, aber es gibt so einen Kern um den Jüngeren, wie gesagt, herum, die da auch noch Phantomschmerzen haben, die meinen, mit einem Anbietern bei den Altkonservativen könne man heutzutage noch etwas stemmen. Das ist natürlich unsinnig, zumal in einem Land wie Thüringen, wo ja auch die Ausprägung der Menschen eine ganz andere ist. Die Mehrzahl der Leute ist kirchenfern. Also man ist auch nicht ganz so ideologisch mehr. Man hat ja erlebt, wie Ideologien zerschellen, wie ganze Länder untergehen. Also ich glaube, an dieser Stelle tut sie gut daran, den Schwung dieser Ereignisse für sich zu nutzen.
Was halten Sie von der zukünftigen politischen Kultur? Was glauben Sie, wie die sich entwickeln wird? Sie sind ja sehr optimistisch, wie Sie es beschrieben haben. Also Sie glauben, es wird eine konstruktivere Auseinandersetzung, weniger ideologisch, mehr an der Sache orientiert und die Lager sind gar nicht mehr so weit auseinander. Verstehe ich Sie richtig?
Das ist zunehmend der Fall. Schauen Sie sich mal das Grüne- und Atomthema an, das selbst in der Endphase dieses Wahlkampfes gezwungen durch die Ereignisse in Japan selbst eine sehr hart am Atom festhaltende Regierung wie die unter Mappus plötzlich umschwenkt. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt noch dreimal einen Zickzack machen können. Die werden versuchen, sich nach vorne zu bewegen und zu behaupten, die seien schon immer grüner als die Grünen gewesen. Das gelingt nur nicht im Augenblick, haben wir es gesehen. Die Menschen glauben das auch nicht. Aber insgesamt verändert das dieses Land natürlich stark und ich hoffe, dass wir auch auf diesem Wege, in dem wir tatsächlich Neuland beschreiten, als großes Land in Europa, uns von der Atomkraft verabschieden, aber gleichzeitig neue Chancen bekommen. Ich glaube, wir werden so ist es halt manchmal im Leben, ein großes Geschäft damit machen. Unser Dilemma ist eher vielleicht, Rheinland-Pfalz hat ja Nachbarn in Frankreich, wo unmittelbar auch alte Atomkraftwerke stehen. Vielleicht sollte man sogar auch mal dort demonstrieren.
Sie hatten es ja anfänglich angedeutet, dass das eine Wirkung haben könnte auf ganz Europa, dass Deutschland Vorreiter sein könnte, was politische Entscheidungen betrifft, auch was Technologie betrifft. Glauben Sie, dass tatsächlich die Ausstrahlwirkung so groß sein kann, dass Deutschland die Entscheidung, die Entwicklung in Europa mit beeinflussen könnte, was zum Beispiel Energiepolitik betrifft?
Das wird ohne Zweifel so sein. Wir werden dieses Energiekonzept in Europa verändern, aber wir merken ja auch in England, in Frankreich reagiert man auf die Ereignisse in Fukushima ganz anders. Also da gibt es keine großen Demonstrationen, da gibt es nach wie vor eine große Technikgläubigkeit, weil man immer davon ausgeht, das passiert alles am anderen Ende. Wir merken ja heute, dass selbst die Abläufe, also was die Publizität, was die Information anbelangt, was die Verstrahlung von Einsatzmannschaften belangt, dass das vieles sehr ähnlich abläuft wie in Tschernobyl und im Nachhinein, wir hatten das damals alles als ja sowjetisches Produkt irgendwie betrachtet und wir plötzlich feststellen, dass in einem großen Industrieland mit Spitzentechnologie wie Japan, sage ich mal, die Dinge wirklich genauso, fast genauso 25 Jahre später ablaufen. Und dann frage ich mich, wo all die ganzen japanischen Roboter eigentlich sind, von denen uns immer wieder vorgeschwärmt worden ist. Keiner von denen habe ich im Einsatz gesehen, denn die zu verstrahlen wäre vielleicht etwas weniger schlimm als Menschen.
Dieses Thema wird uns noch eine Weile begleiten und uns, Herr Lochthofen, geht der Gesprächsstoff nicht aus. Sie verfolgen weiter das Geschehen in Thüringen, in Deutschland und in der Welt und ich hoffe, dass wir uns zu einem kleinen Espresso dann wieder...
ich hoffe am nächsten Montag.
Nächsten Montag um die gleiche Zeit. Ich freue mich drauf. Das war Sergej Lochthofen. Danke fürs Gespräch.